Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. Manche deutsche Unternehmen haben ihre russischen Webseiten deaktiviert oder sie lassen sich nicht mehr aufrufen. Wer zum Beispiel Audi.ru in den Internetbrowser eintippt, kommt nicht weit. Die Seite Commerzbank.ru, die ist aber noch aktiv. Und wie? Wer die Seite besucht, bekommt den Kreml in sanftem Sonnenlicht zu sehen. Warum es für die Commerzbank in Russland nun aber ungemütlich wird und wie es anderen deutschen Unternehmen, die noch da sind, geht, das ist ein Thema dieser Sendung. Und außerdem ein Rückschlag für die Fluggesellschaft Condor vor dem Gericht der Europäischen Union und warum die Deutschen so viel Gold horten. Die Plattform TikTok ist in den USA eine Riesennummer. TikTok soll dort 150 Millionen Nutzerinnen und Nutzer haben. Viele von ihnen kleben förmlich an ihren Smartphones, wenn sie durch die Inhalte wischen. Anders als Facebook und Co. steht hinter TikTok ein chinesischer Konzern. Und das hat Abgeordnete des US-Kongresses auf den Plan gerufen. Sie befürchten, dass China über TikTok an Nutzerdaten von US-Amerikanern kommt und außerdem die Meinung durch die Gewichtung von Inhalten manipulieren könnte. TikTok weist das zurück. Ein neues Gesetz verpflichtet den Mutterkonzern ByteDance, TikTok außerhalb von China zu verkaufen, sonst droht ein Verbot in den USA. Dagegen hat TikTok in den USA jetzt Klage eingereicht. In den USA gibt es auch jene, die gegen ein Verbot sind, denn auch dort ist TikTok längst ein enormer Wirtschaftsfaktor. Felix Wessel berichtet.
Für Estella Struck aus New York wäre ihre Karriere ohne TikTok nicht vorstellbar. Zu Beginn der Covid-Pandemie war die App im Lockdown ständiger Begleiter der Studentin. Ihr Thema, die Klimakrise. 4 Jahre später ist Struck Unternehmerin. Sie hat die, wie sie sagt, erste nachhaltige Produktmarketingfirma für die Generation Z gegründet.
Ich arbeite mit großartigen Influencern zusammen, die ihre Karriere auch über TikTok begonnen haben. Das hat uns ermöglicht, unsere Leidenschaft zu monetarisieren. Und wir können einen potenziellen Einfluss auf etwas haben, das uns Angst macht. In meinem Fall der Klimawandel.
Struck ist Mitunterzeichnerin eines offenen Briefs an Präsident Joe Biden. Ein Aus der Plattform wäre ein Fehler, meint sie. Und auch TikTok selbst fährt gerade eine Kampagne zum Erhalt des Social-Media-Unternehmens. Der CEO Zhou Zijiu betont dabei immer wieder die wirtschaftliche Bedeutung.
Ein Verbot wird Milliarden Dollar aus den Taschen der Influencer und der kleinen Unternehmen ziehen. Es wird mehr als 300.000 US-Jobs gefährden. Und es wird dir dein TikTok wegnehmen.
Eine Untersuchung der Beratungsfirma Oxford Economics soll die ökonomische Bedeutung der Kurzvideoplattform für die USA belegen. Dort heißt es,
sie fördert ein bedeutendes wirtschaftliches Wachstum für mehr als 7 Millionen Unternehmen und die US-Wirtschaft insgesamt, indem sie mehr als 24 Milliarden Dollar zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt.
Und die Untersuchung wurde noch vor der Einführung von TikTok Shop in den USA durchgeführt, einer E-Commerce-Funktion.
Have you heard about TikTok Shop? Well, now you can discover, shop and check out right here on TikTok.
User können sich zum Beispiel im Livestream zeigen lassen, wie eine Kosmetik angewendet wird und sie dann direkt in der App kaufen. Die Washington Post schreibt, TikTok habe für die Studie bezahlt. Anfragen des Deutschlandfunks zu den Details hat Oxford Economics unbeantwortet gelassen. Klar ist aber, die Ergebnisse passen gut in die PR-Kampagne von TikTok. Aber eine große ökonomische Bedeutung für viele Influencer und Unternehmen ist nicht abzustreiten. Und Lobbybemühungen gibt es nicht nur bei TikTok. Kommunikationswissenschaftler Markus Bösch von der HAW Hamburg sieht sie auch an anderer Stelle.
Da TikTok ja die erste Plattform ist, die flächendeckend global diesen Erfolg hat, die nicht aus dem Silicon Valley kommt. Das heißt, die Konkurrenzunternehmen, allen voran natürlich Meta, YouTube aber ebenso, haben ganz starke Interessen daran, TikTok einzuschränken. Denn dann würde man, Beispiel Indien, die Nutzerinnen und Nutzer quasi erben von dieser Plattform.
In Indien wurde TikTok schon vor 4 Jahren verboten. Als Profiteure gelten die großen US-Technologiekonzerne. Solch ein Szenario ist gerade auch im Umfeld von Estella Struck aus New York großes Thema.
Eine Menge Influencer machen Witze wie, hey Leute, helft mir, meine Rechnungen zu bezahlen. Folgt mir auf Instagram, wenn TikTok verboten wird. Viele Leute setzen auf Humor, um mit schwierigen Dingen umzugehen. Aber es wird sich auf die Finanzen vieler Menschen auswirken und darauf, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen.
Und in den USA wird immer wieder spekuliert, dass China im Fall einer TikTok-Sperre Vergeltungsmaßnahmen ergreifen könnte. Darauf verweist auch Technologieinvestor Eric Jackson beim TV-Sender CNBC.
Dann wären wahrscheinlich Apple und Tesla am ehesten betroffen. Was wäre, wenn Peking sagen würde, dass sie ihre chinesischen Geschäftsbereiche und das damit verbundene geistige Eigentum veräußern müssten? Das würde einen riesigen Aufruhr auslösen. Aber ich glaube, dass das noch kommen wird.
Jetzt hat TikTok bekannt gegeben, gegen die Pläne der US-Politik Klage eingereicht zu haben. Es könnte der Auftakt für einen längeren juristischen Streit sein. Ein Streit, der möglicherweise am Ende vom Supreme Court entschieden werden muss.
Ein Beitrag von Felix Wessel war das. Die deutsche Fluggesellschaft Condor hat eine lange, bewegte Geschichte. Sie musste nicht nur in der Corona-Pandemie, so wie viele andere Airlines, mit Staatskrediten gerettet werden. Für die Condor ging es bereits im Jahr 2019 ums wirtschaftliche Überleben. Damals war der Mutterkonzern Thomas Cook pleite gegangen und Condor wurde mit einem Kredit der staatlichen KfW-Bank mitgerettet. Diese Hilfen seien nichtig, urteilte jetzt das Gericht der Europäischen Union. Caroline Born berichtet.
Im Jahr 2019 wurde das Aus der Airline Condor auch durch staatliche Unterstützung abgewendet. Dagegen hat sich Konkurrent Ryanair gewehrt. Nun urteilen die Richter.
The General Court 8th Chamber hereby first annuls Commission decision C.
Das Gericht der Europäischen Union erkläre den Beschluss der EU-Kommission für nichtig, so der Vizepräsident des Gerichts Savas Papasavas bei der Urteilsverkündung in Luxemburg. 2021 hatte die EU-Kommission einen Millionenkredit des deutschen Staates für Condor genehmigt. Dagegen hat die irische Fluggesellschaft Ryanair geklagt. Die Luxemburger Richter haben entschieden, die EU-Kommission hätte ein förmliches Prüfverfahren einleiten müssen, bevor sie die Beihilfen genehmigt. Insbesondere hätte geprüft werden müssen, ob der deutsche Staat angemessen am künftigen Gewinn von Condor beteiligt werde, wie es beihilferechtlich vorgeschrieben ist. 2019 rutschte mit der Pleite von Mutterkonzern Thomas Cook auch der deutsche Ferienflieger Condor in die Schieflage. Deutschland unterstützte daraufhin die Fluglinie mit einem Kredit der Förderbank KfW. Insgesamt betrugen die Umstrukturierungsbeihilfen 321 Millionen Euro. Diese hat die EU-Kommission als oberste Wettbewerbshüterin genehmigt. Dass das Gericht diesen Beschluss nun gekippt hat, heißt nicht unbedingt, dass Condor das Geld sofort zurückzahlen muss. Das Urteil lässt sich noch vor dem Europäischen Gerichtshof anfechten. Möglich ist außerdem, dass die EU-Kommission einen neuen Beschluss erlässt. Eine Kommissionssprecherin teilt lediglich mit, das Urteil zu prüfen und über mögliche nächste Schritte nachzudenken.
The Commission will study the judgment carefully and reflect on possible next steps.
Daneben gab das Gericht dem Antrag Ryanairs nur in Bezug auf die Verletzung der Verfahrensrechte statt. Die Rechtmäßigkeit des Beschlusses habe die irische Billig-Airline nicht nachgewiesen, also dass Ryanair selbst durch die Genehmigung der Beihilfe spürbar beeinträchtigt war. Ryanair begrüßt das Urteil und bezeichnet es als Triumph für den fairen Wettbewerb und für Verbraucher in der gesamten EU. Eine Sprecherin von Condor erklärt, das Urteil habe keine Auswirkungen auf Geschäftslage und Flugbetrieb von Condor. Weitere Schritte werde man prüfen. Beihilfen für Fluglinien beschäftigen seit Jahren die Gerichte. Der Beschluss über die deutschen Hilfen in der Corona-Pandemie für Condor wurde zunächst durch eine Klage von Ryanair zu Fall gebracht, woraufhin die Kommission die Finanzspritze erneut genehmigte. Ein anderes Urteil betraf die deutsche Lufthansa. Deren Corona-Beihilfen hätten nicht genehmigt werden dürfen. Allerdings hat die Lufthansa die Beihilfe bereits zurückgezahlt.
Caroline Born berichtete. Jahrelang ging es für Immobilienunternehmen in Deutschland eigentlich nur in eine Richtung, nach oben. Sie bauen, bauten und kauften und jahrelang stiegen die Immobilienpreise und die Mieten. Und dann gab es auch noch günstige Kredite von der Bank. Doch die Party ist vorbei. Die Leitzinsen sind hoch, Baustoffe teuer, Bauarbeiter rar und die Immobilienpreise, die sind teilweise gefallen. Der Aktienkurs von Vonovia, der ist zuletzt dabei gestiegen und das Unternehmen will die Krise nun hinter sich lassen. Heute lud der Konzern zur Hauptversammlung. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Die Vonovia, der größte Wohnungskonzern Europas, sieht sich am Ende der Krise angekommen. Aber noch ist die Lage ernst. Hohe Zinsen und hohe Baukosten zwangen und zwingen das Unternehmen weiterhin, zehntausende Wohnungen zu verkaufen. Der Wert der 550.000 Wohnungen der Vonovia sank im vergangenen Jahr um 11 Milliarden Euro. Zugleich stiegen die Schulden der Aktiengesellschaft auf 40 Milliarden Euro. Der Vorstandsvorsitzende Rolf Buch beschrieb bei der Hauptversammlung die Gründe der Krise.
Die Mixtur aus gestiegenen Zinsen, hohen Baukosten und stetig wachsenden Vorschriften blockieren den Neubau.
Im vergangenen Jahr errichtete die Vonovia deshalb nur 2.400 neue Wohnungen. Dennoch ist der Kurs der Vonovia-Aktie seit November wieder gestiegen. Rolf Buch glaubt, dass das Unternehmen am Vorabend eines lang anhaltenden Aufschwungs stehe.
Die Rückkehr zum Wachstumskurs ist in Sicht. Die Inflation liegt auf dem niedrigsten Wert seit 2 Jahren. Die ersten Leitzinssenkungen, die Experten für die zweite Jahreshälfte erwarten, dürften dem Markt weiteren Rückenwind geben. Es gibt weiterhin hohe Liquidität am Kapitalmarkt. Davon werden wir profitieren.
Die Vonovia erwirtschaftete im vergangenen Jahr trotz der Krise immerhin noch einen Gewinn von 1,8 Milliarden Euro aus dem operativen Geschäft. Das sind 9% weniger als im Vorjahr. Dennoch sollen die Aktionäre eine Dividende von 90 Cent pro Aktie erhalten, 5 Cent mehr als im Jahr zuvor. Buch nennt das eine Lösung der Vernunft. Und woher kommt das Geld? Unter anderem aus dem Verkauf von 4.500 Wohnungen an das Land Berlin für 700 Millionen Euro. Der Immobilienexperte Konstantin Kolodilin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hält das für ein gutes Geschäft aus der Sicht der Vonovia.
Die Preise gehen natürlich im Allgemeinen noch zurück, aber Vonovia ist es gelungen, das noch zu einem höheren Preis zu verkaufen als vor 3 Jahren auf dem Tisch lag.
Im Blick auf die vergangenen 2 Jahre, in denen die Immobilienpreise sanken, sprechen Brancheninsider von einer Korrekturphase nach starkem Wachstum. Kolodilin stimmt zu.
Aus dieser Blase wurde ein bisschen Luft gelassen, aber die Nachfrage nach Wohnraum ist weiter da. Also es wird wenig gebaut, wie wir wissen. Und das zeigt, dass die Lücke zwischen Nachfrage nach Wohnraum und dem Angebot bei weitem nicht geschlossen ist. Und das bedeutet, dass es sehr gute Aussichten für den Immobilienmarkt in den kommenden Jahren vorhanden sind.
Schlechte Aussichten für Mieter, denn Wohnraum bleibt vorerst Mangelware und die Mieten steigen.
Und wenn man auf einer Seite sieht, dass die Miete weiter steigen und man erwartet, dass die Zinsen zurückgehen werden, also und dass die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage groß ist, also dann würde man erwarten, dass auch die Kaufpreise wieder steigen werden.
Für das Jahr 2025 rechnet der Vorstandsvorsitzende Rolf Buch wieder mit einem Wertzuwachs seines Unternehmens in Höhe von 3 Milliarden Euro pro Jahr.
Sebastian Engelbrecht berichtete. Auf ihrer Webseite ist die Commerzbank vermeintlich noch stolz auf ihr Russland-Geschäft. Unsere Präsenz, ihre Vorteile steht auf der Seite, an die Kunden gerichtet, unter einem großen Foto, das den Kreml in Moskau zeigt. Tatsächlich ist die Commerzbank in Russland weiter aktiv, auch wenn sie betont, sich an Sanktionen zu halten und ihr Geschäft laut Medienberichten zurückfahren will. Während auf der Commerzbank-Webseite samt Kreml noch die Sonne scheint, wird es für die Bank in Russland aber ungemütlich. Laut Berichten hat ein Gericht in Moskau Vermögenswerte der Commerzbank in Russland gepfändet. Sprechen wir drüber mit unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann. Florian, was ist genau in Sachen Commerzbank geschehen?
Ja, das Urteil bezog sich auf Vermögenswerte der Russland-Tochter der Commerzbank, wie Sie gesagt haben, und auch des europäischen Ablegers der US-Bank JP Morgan. Werte im umgerechneten Wert von 12,3 Millionen Euro. Das Ganze geschah auf Antrag einer russischen Bank, die heißt Transkapitalbank, mit der Begründung, dass es US-Sanktionen gegen diese Bank gibt. Das Urteil betrifft einen kleinen Teil des Vermögens der Commerzbank, aber bemerkenswert ist das Ganze natürlich schon, denn die Begründung des Urteils, zumindest das, was öffentlich bekannt geworden ist, weist ja nicht auf eine geschäftliche Beziehung hin zwischen der Transkapitalbank und der Commerzbank, sondern auf eine staatliche Maßnahme und das noch dazu eine Maßnahme aus den USA. Das Ganze sieht also nach einer eher willkürlichen Entscheidung aus. Allerdings äußern sich zu dem ganzen Vorgang weder die Commerzbank noch die Transkapitalbank. Wir haben also nur das, was aus öffentlichen offiziellen Quellen berichtet wurde.
Die Commerzbank, viele andere westeuropäische Banken waren bis zum Ukraine-Krieg, zum russischen Krieg in der Ukraine sehr präsent in Russland. Auch viele andere westeuropäische Konzerne. Wie verwundbar sind jene Unternehmen, die weiterhin in Russland sind?
Ja, sie sind verwundbar. Die Summe der Pfändungen hat deutlich zugenommen seit Beginn der russischen Invasion. Das hat schon im vergangenen Jahr eine Untersuchung einer Anwaltskanzlei gezeigt. 117 solcher Fälle wurden da aufgelistet. In der Regel, wenn eine Firma Russland verlassen will, kann das passieren, aber vereinzelt auch mit dem Hinweis auf westliche Sanktionen. Das sind bisher Entscheidungen einzelner Gerichte, bisher keine erklärte Politik des russischen Staats. Aber die Gefahr ist eben, dass sich das ändert. Es gibt die Diskussion, in der Europäischen Union und in den USA russisches Staatsvermögen dauerhaft einzufrieren, eingefroren ist es schon, oder sogar zu konfiszieren. Da geht es um umgerechnet 280 Milliarden Euro. In der EU gab es jetzt auch einen Konsens, zumindest die Erträge aus diesem eingefrorenen Vermögen der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Das haben zumindest heute die EU-Mitglieder auf Botschafterebene beschlossen. Das muss noch klar auf Regierungsebene bestätigt werden. Und dazu gibt es eben die Aussagen russischer Politiker, man wolle asymmetrisch antworten. Also man kann nicht nicht europäisches oder US-Staatsvermögen irgendwie belangen. Das gibt es in dieser Form, in dieser Größenordnung nicht in Russland, aber dann eben privates Vermögen. Darauf könnte man zurückgreifen. Das ist dann eine ähnliche Größenordnung wie das eingefrorene russische Staatsvermögen. Und das ist die Gefahr für alle Investoren in Russland.
Wir berichten ja viel über Sanktionen gegen Russland, wenig über weiterlaufende wirtschaftliche Beziehungen. Welche Konzerne setzen weiterhin stark auf Russland, aus Deutschland zum Beispiel?
Ja, es gibt da sehr unterschiedliche Angaben. Also ganz zurückgezogen haben sich wohl nur 10% der Unternehmen aus dem Westen. Laut Kiew School of Economics, also eine ukrainische Wirtschaftsuniversität, Kreml-Sprecher Pieskow hat im vergangenen Jahr gesagt, mehr als 50% der Unternehmen seien noch da. Diese Diskrepanz kommt wohl auch daher, dass manche eben dabei sind, sich zurückzuziehen, andere sich zwar noch nicht zurückgezogen haben, aber ihr Geschäft eingeschränkt haben. Die Tendenz geht zu einem weiteren Rückzug. Gerade hat der deutsche Baustoffhersteller Knauf angekündigt, das zu tun. Allerdings ist das auch ein langer Prozess. Andere sind weiterhin da, etwa Einzelhandelskette Metro, auch Unternehmen aus der Lebensmittelbranche wie Nestlé, Chemieunternehmen. Die Begründung meistens ist es eben schwierig, sich aus Russland zurückzuziehen. Man braucht die Genehmigung des Kremls und wenn man dann die Genehmigung bekommt, muss man einen hohen Abschlag beim Kaufpreis hinnehmen.
Florian Kellermann war das, unser Russlandskorrespondent. Es gibt Nationen, in denen besonders viel Geld in Aktien investiert wird. Es gibt Länder, in denen viele Menschen ihr Geld in Eigentumswohnungen stecken. Und es gibt Deutschland. Wir gelten als Aktienmuffel und mieten verhältnismäßig gerne Wohnungen, statt sie zu kaufen. Aber wohin mit dem Geld, das am Ende von Monaten und Jahren hoffentlich überbleibt? Wissenschaftler haben jetzt eine ganz besondere Beziehung sich näher angeschaut. Die Deutschen haben eine Vorliebe für Gold und horten große Mengen davon. Gregor Lischka.
31,103 Gramm. So viel wiegt die berühmte Feinunze Gold, die als Maßeinheit für das seltene Edelmetall dient. Und gerade die Deutschen horten davon eine Menge. Deutsche Privathaushalte besitzen mittlerweile mehr als 9000 Tonnen Gold. Zusammen mit der Deutschen Zentralbank halten sie damit nahezu 6% der weltweiten Goldvorräte. Das zeigt eine Studie der Reisebank, die sie in Zusammenarbeit mit einer Forschungsgruppe an der Steinbeis Hochschule Berlin erstellt hat.
Das sehen wir halt eben bei den Studienergebnissen, dass inzwischen 70% der Menschen in Deutschland Sorge vor einer hohen oder wieder einer steigenden Inflation haben. Und das bewegt viele dazu, dass sie weiterhin Gold erwerben, selbst wenn auch Preise hoch sind im Moment.
so Rüdiger Schmidt, Edelmetallexperte bei der Reisebank. Nebst historisch stark ausgeprägten Inflationssorgen investieren gerade die Deutschen auch so viel in Gold, da sie in etwas weniger Abstraktes als Anleihen oder Wertpapiere beispielsweise investieren wollen. Gold ist sozusagen etwas zum Anfassen und es dient schon seit Jahrhunderten als langfristiger Wertspeicher. Aus diesen Gründen lassen sich auch nur wenige von den aktuell hohen Goldpreisen zu einem Verkauf verlocken.
Wir fragen die Menschen im Rahmen dieser repräsentativen Umfrage natürlich auch, ab welchem Preis wärest du denn bereit, dich von deinem Gold zu trennen? Und grundsätzlich ist der Wunsch, es zu behalten, sehr deutlich ausgeprägt. Also rund 75% sagen, na, wir wollen das eigentlich definitiv behalten oder nachkaufen.
Wer Gold kauft, hält meist also hartnäckig daran fest. Und das, obwohl Gold im Gegensatz zu Geldanlagen oder Aktieninvestments keinerlei Zinsen oder Dividenden abwirft. Es sind laut Rüdiger Schmidt von der Reisebank vor allem die reicheren Menschen in Deutschland, die ihr Vermögen mit Hilfe von Gold langfristig absichern wollen. Ärmere Menschen neigen notgedrungen noch häufiger dazu, ihr Gold wieder umzutauschen, um beispielsweise Schulden zu tilgen. Doch nicht nur die Deutschen haben ein Faible für Gold. Auch in China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Erde, investieren Privathaushalte mehr und mehr in das seltene Edelmetall. Und auch die chinesische Zentralbank kauft peu à peu immer größere Mengen an Gold an. Circa 17 Tonnen pro Monat im Schnitt der letzten 1,5 Jahre. Aus Sicht von Gabriele Wiedmann, Rohstoffexpertin bei der DK Bank, ist dies ein Schritt, um sich unabhängiger von den USA zu machen.
Die chinesische Zentralbank hat einen riesengroßen Anteil ihrer Devisenreserven in US-Dollar liegen. Das heißt, damit hat sie faktisch auch sehr viel von den US-Staatsschulden auf ihren Büchern liegen.
Nun versuche die chinesische Zentralbank, diese Bestände umzuschichten.
Und da liegt nahe, dass man von US-Dollar in Gold umschichtet. Und Gold ist dann eine Unabhängigkeit von den USA vom US-Dollar.
Und so dienen die berühmten 31,103 Gramm der Feinunze Gold nicht nur als privates Investment, sondern auch als politisches Werkzeug. Für die Deutschen gewinnen aber auch andere Anlagevarianten an Bedeutung. Um rund 10% sind im vergangenen Jahr die Vermögen der Deutschen bei sogenannten Vermögensverwaltern gewachsen. Das berichtet die Unternehmensberatung Boston Consulting Group. Die maßgebliche Ursache dafür, nicht die steigenden Kurse beim Gold, sondern bei den Aktien.
Die berühmte Feinunze Gold hat Gregor Lischke in seinem Beitrag da angesprochen. Und dann schauen wir doch mal genauer auf diese Feinunze. Jan Plate an der Börse in Frankfurt am Main. Wo steht der Goldpreis?
Der Goldpreis hält sich auf hohem Niveau, nur rund 100 Dollar vom Rekordhoch entfernt. Im Vergleich zu gestern notiert der Goldpreis kaum verändert, bei rund 2.314 Dollar. Und Experten sehen erstmal kein großes Rückschlagpotenzial eben. Es kaufen Notenbanken wie die Chinas, um unabhängiger vom US-Dollar und den USA zu werden. Generell wird Gold als Schutz vor Inflation gesehen. Und wenn die Notenbanken wie die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank wohl demnächst die Zinsen senken, ist es für Gold eben, das keine Zinsen zahlt, auch ein Vorteil.
Siemens Energy hat Aktionäre in der Vergangenheit durchaus auch mal nervös gemacht. Die Aktie hat heute sehr deutlich zugelegt. Was ist da los?
Ja, Siemens Energy und besonders eben die Windkraftsparte Siemens Gamesa war ein Sorgenkind. Und auch wenn noch einiges an Arbeit bleibt, es gibt einen Sanierungsplan. Die Situation verbessert sich und von daher springt die Siemens Energy Aktie im DAX heute um etwas mehr als 12% nach oben.
Auch BMW hat heute Geschäftszahlen vorgelegt.
Und auch wenn teure Modelle gut laufen und die Absatzzahlen gestiegen sind, ist bei BMW die Profitabilität im Autosegment zu Jahresbeginn so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Aktie von BMW verbilligt sich um 3% und der BMW-Chef übrigens, der warnt vor Strafzöllen auf chinesische Autos.
Und das Stichwort China, das fiel wahrscheinlich auch auf der heutigen Hauptversammlung von Mercedes.
Na, auf Fragen von Aktionären zur jüngsten Schwäche des Geschäftes in China hat Vorstandschef Ole Källenius gesagt, China sei und bleibe der wichtigste Markt von Mercedes-Benz. Der chinesische Automarkt übrigens ist generell im April ersten Daten zufolge etwas schwächer gelaufen. Und die Mercedes-Benz-Aktie heute am Tag der Hauptversammlung mit einem Minus von 1,5%.
Kurz der Blick auf den DAX.
Ja, dem DAX fehlt nicht viel zu einem neuen Rekordhoch. Der DAX steigt um 0,25% auf 18.474 Punkte, mit der Hoffnung eben da auch auf Zinssenkungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank.
Borussia Dortmund hat das Finale der Champions League erreicht und der BVB ist ja an der Börse dotiert. Wie reagieren die Anleger?
Die reagieren sehr positiv. Die BVB-Aktie springt um 5,5% nach oben, wobei die Gewinne bei der Aktie heute auch schon mal fast doppelt so groß waren. Und auch wenn eben es bis zum Ausgabepreis des Börsengangs immer noch fast eine Verdreifachung bräuchte, um da wieder hinzukommen.
Wir schauen auf den Anleihenmarkt und noch den Eurokurs.
Der Euro bei einem Dollar 0,748 und die festverzinslichen Wertpapiere, die deutschen Anleihen mit der durchschnittlichen Rendite heute unverändert bei 2,49%.
Das war Jan Plate für uns an der Börse in Frankfurt am Main und das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier im Deutschlandfunk mit Benjamin Hammer. Vielen Dank fürs Zuhören.